Herzlich willkommen zu Studieren mit Gehalt, dem Podcast der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Mein Name ist Katrin, ich arbeite in der Mediengestaltung der Hochschule und wir haben heute eine etwas andere Folge für euch. Die deutsche Spitzentriathletin Anna Haug war nämlich bei uns und hat mit Sportwissenschaftler und Fitnessökonom Andreas Barz über ihr Training, den Alltag als Leistungssportlerin und ihre Motivation für die nächsten Wettkämpfe gesprochen.
Ja, Anne, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview mit uns. Viele Menschen haben dich wahrscheinlich schon mal gesehen, vielleicht auch schon mal im Fernsehen gesehen. Ich würde sagen, vielleicht stellst du dich trotzdem erstmal kurz vor, erzählst mal, wer du bist und vor allem vielleicht auch, welchen Sport du betreibst.
Ja, ich bin Anne Haug, bin inzwischen 40 Jahre alt, mache professionell Triathlon, habe über die Kurzdistanz angefangen, war zweimal bei Olympia und bin seit 2016, also nach Rio Olympischen Spielen, dann auf die Langdistanz gewechselt, erst Mittel, dann Langdistanz. Ja, und relativ erfolgreich auf der Langdistanz jetzt.
Relativ erfolgreich, kann man so sagen. Also 2019 bist du Weltmeisterin geworden in Hawaii auf der Langdistanz. Und die letzten drei Weltmeisterschaften warst du auch unter den Top 3. Also relativ erfolgreich. Relativ, würde ich mal sagen. Du bist doch schon eine der Top-Athletinnen. Jetzt hast du gesagt, Langdistanz-Triathlon. Also Triathlon können vielleicht viele schon was mit anfangen. Also Schwimmen, Fahrradfahren, Laufen. Welche Distanzen muss man denn dort zurücklegen? Also speziell auf der Langdistanz, damit man da so eine Vorstellung hat, was das konkret bedeutet.
Also Langdistanz heißt 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und danach noch ein kleiner Marathon laufen.
Und jetzt so jemand auf deinem Niveau, nur so als Vergleich nochmal, da ist man ja ungefähr, so, ich glaube, so 8,5 Stunden so, das ist realistisch. Also das, wo sozusagen unser Eins dann am Arbeitstag im Büro sitzt, verbringst du dann schwimmend, Fahrradfahren und Laufen sozusagen. Also das ist dann so dein Arbeitsalltag oder zumindest beim Wettkampf.
Genau, beim Wettkampf. Also man simuliert natürlich im Wettkampf nie im Training. Es wäre einfach zu lang. Ein Marathonläufer läuft ja auch einen täglichen Marathon. Aber ja, wir versuchen natürlich, die Grenzen des Möglichen zu verschieben und möglichst unter die 8,20 noch zu kommen. Und ja, dafür trainieren wir jeden Tag.
Okay, dann lass uns vielleicht mal ein bisschen über dein Training sprechen. Also wie sieht denn so dein Alltag aus? Du hast jetzt heute kommst du, glaube ich, gerade vom Krafttraining und später noch eine Schwimmeinheit. Oder aber heute ist, glaube ich, auch eigentlich dein Entlastungstag. Und trotzdem aber zwei Trainingseinheiten. Also wie dürfen wir uns das vorstellen? Wie sieht so dein Training aus?
Genau, also im Ausdauersport ist es so, dass die Regelmäßigkeit einfach alles ist und deswegen haben wir auch keine kompletten Ruhetage, sondern wie heute Entlastungstage. Ich habe zweimal die Woche, manchmal auch nur einmal die Woche einen Entlastungstag. Der sieht dann genau aus wie heute, ein Krafttraining, eine längere Schwimmeinheit, so an die 6 Kilometer und dann eventuell manchmal noch ein Läufchen, je nachdem, wie ich mich fühle. Aber sonst wird jeden Tag dreimal trainiert und ja, das ist einfach bedingt der Sport.
Kannst du es so ungefähr mal vielleicht in Stunden beziffern? Also so Mittelwert, wie viele Stunden trainiert man da auf deinem Niveau in etwa?
Ja, so im Mittel würde ich sagen 28 Stunden die Woche. Im Trainingslager, wenn es eher grundlagenorientiert ist, kann es dann auch schon mal ein bisschen mehr sein. Kann es auch mal bis zu 33 Stunden sein. Wenn die Intensität eher höher ist, die Qualität höher ist, das Trainingsvolumen etwas nach unten korrigiert, dann sind es so um die 25, 26 Stunden. Aber im Mittel würde ich sagen 28 Stunden.
Okay, also 28 Stunden, auch das eine ganze Menge. Kann sich jeder mal so vorstellen, wenn man mit der eigenen Arbeitswoche mal so vergleichen. Ja. Und die Wettkämpfe hast du schon angesprochen. Wie viele Wettkämpfe kann man da im Jahr machen? Was ist da realistisch jetzt auf dem Niveau? Weil so ein Wettkampf mit 8,5 Stunden, gerade wenn man jetzt vielleicht an Hawaii denkt, relativ hohe Temperaturen, also das kostet ja viel Energie. Wie viel steckt man da weg pro Jahr?
Also letztes Jahr hatte ich natürlich ein Hammerjahr mit den zwei WMs, deswegen habe ich 3 Langdistanz gemacht und das ist das absolute Maximum, würde ich sagen, weil es ja nicht nur eine physische extreme Belastung, sondern auch eine mentale extreme Belastung und die Hirnbatterien, sage ich mal, müssen dann immer mal wieder aufgeladen werden. Von daher würde ich sagen, also 2 Langdistanzen, dass man die qualitativ auf einem Weltklasseniveau machen kann und dann natürlich kann man 70-3, also diese Mitteldistanzrennen, kann man jederzeit dann noch einfügen. Da mache ich in der Regel so 4 bis 5 noch nebenbei.
Dann lass uns vielleicht mal ein bisschen konkret über dein Training sprechen. Also du hast vorhin schon Grundlagenausdauertraining angesprochen, da ist dann das Volumen, also der Umfang so ein bisschen höher. Jetzt könnte man vielleicht erdenken, wenn man so ein bisschen Ahnung vom Ausdauertraining hat, ja, wenn die Triathletinnen und Triathleten also 8 Stunden unterwegs sind oder 9 Stunden, die schnellen, da brauche ich ja nur Grundlagenausdauer. Also macht ihr nur Grundlagenausdauertraining oder wie sieht das aus? Vielleicht kannst du ein bisschen was verraten.
Nee, also das ist so richtig old fashioned, wo man früher gedacht hat, viel hilft viel. Aber inzwischen muss ich fast sagen, dass ich mein Langdistanztraining kaum von meinem Kurzdistanztraining unterscheidet. Also Qualität hat immer Priorität über Quantität und ich fange schon auch im Winter, wo eigentlich ja 99%, würde ich jetzt mal Grundlagenausdauer ist, habe ich trotzdem immer richtig schnelle Einheiten mit dabei, Krafteinheiten mit dabei, Kraftausdauereinheiten mit dabei. Also diese Qualität steht immer vor der Quantität.
Das heißt, selbst für jetzt eine Athletin wie dich, wo eigentlich die Distanz relativ lang ist, machst du trotzdem kurze, intensive Einheiten und eine Intensität, die eigentlich viel höher ist als das, was du dann letztendlich im Wettkampf abrufst sozusagen.
Ja, definitiv. Also ich habe auch nochmal meine 10 Kilometer Bestzeit verbessert vor 2 Jahren. Man muss einfach eine gewisse Grundschnelligkeit mitbringen, um Weltklasse zu sein. Dafür ist die Leistungsdichte einfach zu hoch. Das kann man ein bisschen mit Marathon vergleichen. Wer keine schnelle 10 Kilometer Zeit hat, wird niemals ein Weltklasse-Marathonläufer sein. Und so ist es genauso im Triathlon auch. Man braucht eine gewisse Grundschnelligkeit, um dann konkurrenzfähig zu sein.
Du hast ja schon angedeutet, das Training, das ist im Jahresverlauf nicht immer das Gleiche. Das hängt dann wahrscheinlich immer so davon ab, wie nah jetzt der nächste Wettkampf ist. Aber gibt es das wirklich noch, dass du dann so Trainingsphasen hast, wo dann wirklich mehr vor allem langes Training, Grundlagenausdauertraining ist und dann wieder intensiv? Also wie wird da sozusagen das Training an die Wettkämpfe angepasst? Kannst du das so ein bisschen skizzieren?
Also grob sagt man natürlich, je weiter weg der Wettkampf, desto mehr ist es grundlagenorientiert mit Krafteinheiten, mit ganz schnellen Einheiten. Und je näher es zum Wettkampf kommt, desto race-spezifischer wird es. Das heißt, man macht einfach mehr in der rennspezifischen Distanz oder rennspezifischen Geschwindigkeit, sagen wir mal so. Das sind jetzt nicht mehr die superschnellen Sachen, die super kraftintensiven Sachen, sondern es ist das, was ich im Wettkampf benötige, wird dann ökonomisiert, nennen wir das. So die letzten 4 Wochen vorm Wettkampf ist es dann wirklich das, was ich im Wettkampf benötige, trainiere ich speziell im Training.
Du hast ja Sportwissenschaften studiert, also du bist ja doppelt vom Fach sozusagen. Wäre das jetzt aus deiner Sicht auch was, wo du sagst, das ist ja für so einen Alltagsathleten wichtig, wenn ich jetzt beispielsweise, ich mache jetzt beim Firmenlaufen mit, möchte 10 Kilometer laufen, dass ich da auch so eine gewisse Periodisierung in mein Training dann einbaue?
Definitiv. Der Körper ist ein Gewohnheitstier. Mache ich immer nur das Gleiche, kommt immer wieder nur das Gleiche raus. Oder ich werde sogar schlechter, weil sich der Körper einfach an Sachen gewöhnt. Man muss ihm immer wieder neue Reize bieten. Sonst ist einfach keine Verbesserung notwendig. Man muss ihn immer aus der Komfortzone rausbewegen, weil sonst, in der Komfortzone wird man einfach nicht besser.
Okay, gut, also Komfortzone verlassen. Das ist auf jeden Fall schon mal wichtig, um da erfolgreich zu sein. Zu deinem Training selber, wie dürfen wir uns das jetzt vorstellen? Wie steuerst du? Wir haben uns schon über Intensitäten im Training unterhalten. Wie wird das jetzt gesteuert? Anhand der Herzfrequenz oder des Belastungsempfinden? Was ist da so die Größe, wo du sagst, so kann die Trainingsintensität angepasst werden?
Also dadurch, dass ich das natürlich jetzt schon seit 15, 16 Jahren professionell mache, habe ich da schon ein gewisses gutes Körpergefühl entwickelt. Nichtsdestotrotz zeichne ich alles mit der Uhr auf. Da ist ein Herzfrequenzsensor drin. Man arbeitet im Laufen mit Herzfrequenzdistanz natürlich, im Radfahren ganz viel mit Wattgerät. Im Schwimmen natürlich hauptsächlich über die Zeit, wird alles dokumentiert und über Trainingspeaks hochgeladen. Aber ich kriege dann auch genaue Vorgaben. Aber dadurch, dass ich mit meinem Trainer ja auch schon seit 16 Jahren zusammenarbeite, ist es so gut abgestimmt, dass ich eigentlich genau weiß, was er meint. Und ich das sehr gut über mein Körpergefühl dann auch steuere und das andere eigentlich nur noch als Kontrolle nutze.
Okay, also das heißt, obwohl jetzt die technischen Möglichkeiten da sind, speziell im Triathlon ist mir oft sehr technikaffin, da sämtliche Daten zu erheben, das Körpergefühl ist schon auch wichtig. Und darauf muss man sich schon verlassen, ist vielleicht auch was man über die Zeit dann erlernt, oder? Seinen Körper besser einzuschätzen.
Genau, ist natürlich immer gut, die Möglichkeiten zu haben, um sein Körpergefühl zu überprüfen. Aber ich finde, größte Priorität sollte man das eigene Körpergefühl haben. Und die Tools sollte man nutzen, um das zu überprüfen. Und vor allem gerade dann, wenn irgendwie mal was schiefläuft, wenn man verletzt ist oder so, um Daten zu haben, um das vielleicht nachvollziehen zu können. Ganz wichtig empfinde ich inzwischen auch, einfach den Schlaf zu tracken. Die Herzfrequenzvariabilität, das kann ich alles über meine Uhr machen. Das sind einfach nur so Anhaltspunkte, damit ich einfach sehe, läuft alles nach Track oder ist da was? Vielleicht ein Infekt im Anflug und das sind so die ersten Warnzeichen. Ich würde kein Puzzleteil zu intensiv bewerten, aber alle kleinen Puzzleteile machen dann eben das ganze Puzzle aus.
Okay, und da helfen dann natürlich die Daten, die man erheben kann, die Sensoren, jetzt gerade Schlaftracking und sowas, das ist ja eine relativ neue Erscheinung, sage ich mal. Das hilft dann natürlich schon, um halt das Bild zusammenzusetzen. Welche Rolle spielen denn jetzt so Leistungstests bei dir? Also machst du in deinem Trainingsverlauf, dann sind da immer wieder also Tests eingeplant, wo du dann mal guckst, okay, wo stehe ich denn jetzt und wie sieht denn sowas aus bei einer Profi-Triathletin? Kannst du das mal andeuten?
Also früher, wie ich noch in der Nationalmannschaft war, haben wir das natürlich regelmäßig eingebaut. Das war immer Anfang der Saison, einfach um zu sehen, wo man steht. Dann habe ich das mal so ein bisschen schleifen lassen und jetzt mache ich es aber wieder intensiver. Wir machen das aber nicht zu sehr im Labor, sondern über Wattgerät. Ich habe ein eigenes kleines mobiles Laktatmessgerät und ich messe immer mal wieder bei so Key-Sessions, also bei so wirklich wichtigen Einheiten, wo ich wirklich an der Schwelle trainieren will, einfach mal mit dem Laktat rein. Und ja, ich muss auch sagen, in letzter Zeit habe ich ein paar Tests an der Uni in Bayreuth gemacht auch, weil ich ein bisschen nach Corona Probleme mit dem Corona-Diabetes hatte und einfach mal genau rausfinden wollte, was machen Kohlenhydrate in meinem Körper und wie viel Kohlenhydrate kann ich maximal in der Stunde und der Rennbelastung aufnehmen, weil im Ironman ist halt so, ja, die Verpflegung ist quasi die vierte Disziplin und da muss ich einfach genau wissen, wie viel kann mein Körper verstoffwechseln und das sind Daten, die ich dann schon sehr gerne hebe oder auch am Radfahren. Natürlich geht man ganz auf den Windkanal, das ist ja quasi auch ein Leistungstest, um seine Leistung zu verbessern. In Langdistanz spielen einfach so viel mehr Faktoren eine Rolle und kleine Verbesserungen machen extreme Zeitverbesserungen aus. Von daher versucht man da schon jeden Stein umzudrehen, um zu optimieren.
Also Laktatdiagnostik, das ist ja sowas, da denkt so der Breitensportler direkt an Leistungssport natürlich. Das ist jetzt was, was jetzt zu dem Breitensport nicht unbedingt immer so zugänglich ist. Was würdest du jetzt sagen für einen Altersklassenathleten oder für jemanden, der einfach so ein bisschen Fitnesstraining machen möchte? Welche Möglichkeiten hat man denn, um ganz einfach mal zu überprüfen, verbessert sich meine Leistung? Also wie kann ich das vielleicht im Training feststellen sozusagen?
Ach, da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Einer zum Beispiel ist der Cooper-Test. Das ist wahrscheinlich der einfachste, den jeder kennt. Einfach mal 3000 Meter rennen und mal schauen, was ist so die Zeit, einfach mal um eine Baseline zu haben. Dann mal 4-5 Wochen trainieren und schauen, hat sich was verbessert. Und dadurch kann man eigentlich sehr schön eine Rückkopplung kriegen. Tut sich was im Training, tut sich nichts im Training. Das Gleiche kann man auch im Radfahren machen. Vielleicht hat man ein Fitnessstudio zur Verfügung, wo ein Ergometer mit einer Wattanzeige ist. Und dann einfach mal 20 Minuten wirklich sehr hart an der Schwelle fahren und schauen, wie viel Watt kann ich treten. Und das dann regelmäßig überprüfen. Und ich glaube, das kann man schon mit sehr einfachen Mitteln machen.
Okay, also das heißt auch, jemand, der jetzt vielleicht nicht den Zugang zu einer Labordiagnostik hat, hat trotzdem einfache Möglichkeiten, da die Leistung zu überprüfen. Vielleicht, wenn jetzt nur ein Trainer, Trainerin zur Verfügung steht, die das dann auch so ein bisschen interpretieren und erklären, dann kann eigentlich jeder das im Fitnessstudio oder draußen dann auf der Laufbahn eigentlich für sich selber überprüfen.
Definitiv, also das sind wirklich, da muss man nicht großes Besteck auffahren.
Bleiben wir trotzdem mal beim großen Besteck, weil gerade so die maximale Sauerstoffaufnahme, die VO2 Max, das ist ja auch so ein Wert, der gerade so im Ausdauersport eine Rolle spielt. Ist das jetzt auch für dich was, wo du sagst, das wird regelmäßig überprüft und da guckst du, dass du die nach oben schiebst? Oder ist das eigentlich mehr so, ich sag mal, ein Wert, der ist nice to know, aber jetzt nicht unbedingt für dich was, wo du dir jetzt viel Gedanken drüber machst? So.
Ich glaube, es ist ein wichtiger Baustein, aber nicht der einzig entscheidende Baustein. Ich glaube, je kürzer die Distanzen, desto entscheidender ist es. Je länger die Distanzen, desto mehr die Grundlagen ausdauern. Da werden ein bisschen andere Faktoren wichtiger. Ich überprüfe es. Ich habe auch im Winter viele Einheiten, wo ich die VO2 Max nochmal nach oben bringen will, mit ganz kurzen, ganz harten Intervallen. Aber es liegt jetzt nicht mehr so der Fokus bei der Langdistanz drauf, wie es jetzt bei der Kurzdistanz der Fall ist. Das ist einfach, ja, die Pumpe ist da einfach entscheidender auf der Kurzdistanz als jetzt auf der Langdistanz, aber trotzdem ein wichtiger Baustein.
Was wäre jetzt zum Beispiel, wenn jetzt nicht deinen eigenen Wert sagen willst, aber was wäre bei der Leistungsklasse, in der du unterwegs bist, was ist da so eine VO2 Max, wie hoch ist die in etwa?
Ja, also ich habe so um die 71. Und ich glaube, so um die 70 ist schon, 70 bis 73 ist schon sehr gut, ja.
Du hast ja vor im Interview auch erzählt, das fand ich ganz interessant, dass du ja eigentlich auch als Altersklassenathletin jetzt zum Triathlon und dann ja letztendlich ja zum Profisport, zum Leistungssport bis zur Weltmeisterschaft es dann ja geschafft hast. Wenn ich jetzt beispielsweise sage, oh, das klingt eigentlich ganz interessant, was die da so erzählt, ich würde vielleicht das auch gerne machen, habe so ein bisschen einen Hintergrund als Fitnesstraining meinetwegen. Wie sollte ich jetzt anfangen, wenn ich sage, ich will vielleicht meinen Marathon machen oder vielleicht sogar meine Langdistanz. Was würdest du so sagen? Wie steigt man da am besten ein?
Am besten ist es natürlich immer zu schauen, wie viel Zeit habe ich denn in meiner Woche zur Verfügung, wo ich das wirklich gut machen kann? Was sind für Verpflichtungen, die ich habe? Und wie viel Zeit kann ich mir wirklich freischaufeln? Weil das Allerwichtigste ist, das regelmäßig zu machen. Es nützt nichts, eine super Woche zu haben und dann 3 Wochen nichts machen zu können, weil der ganze Körper, die Sehnen, die Bänder, die müssen sich einfach an Training adaptieren. Vor allem im Laufen mag das der Körper eigentlich nicht, wenn man von 100 auf 100 springt. Von daher wirklich gutes Zeitmanagement und dann sich wirklich eine Gruppe suchen, wo man auch ja Spaß dabei hat, weil ohne Spaß ist es dann halt auch wirklich zäh. Und ich stelle es mir halt gerade bei Altersklassenathleten vor, die nebenbei arbeiten. Die müssen dann meistens vor der Arbeit oder nach der Arbeit, wenn es vielleicht im Winter schon dunkel ist. Von daher hilft dann eine Gruppe und ein gutes Training echt viel weiter oder auch ein Trainer sich mal neben der Gruppe anschließen, damit man das einfach ein bisschen, ja, gesteuert macht.
Was du jetzt ja auch betont hast, ist gerade, wenn man jetzt sich ambitionierte sportliche Ziele sucht, dann muss eigentlich das Umfeld passen, das Zeitbudget muss passen, der Spaß und dann eigentlich das Training ist sozusagen dann zwar wichtig, aber die Umstände müssen eigentlich erstmal passen, oder? Ist das für dich jetzt als Leistungssportlerin wahrscheinlich auch noch so, oder?
Ja, definitiv. Und ich glaube, viele Leute denken einfach, man muss einfach nur das Training absprechen, ich muss nur schwimmen, Radfahren und laufen und was ich den Rest des Tages mache, ist egal. Aber das ist eben nicht egal, weil ich meine, ich glaube, ein Profisportler unterscheidet sich vom Altersklassensportler. Wir machen mehr, aber nicht so exorbitant mehr. Es gibt auch sehr viele sehr gut ambitionierte Hobbysportler, die sehr große Umfänge trainieren. Aber was uns eben Weltklasse macht, ist, dass wir die Zeit haben zu regenerieren. Also nach dem Training direkt was essen, direkt ruhen. Das macht uns halt besser und unterscheidet uns von Altersklassenathleten. Nicht, dass wir mehr trainieren oder irgendwelche besonders fancy Trainingseinheiten machen oder sonst was. Unser Leben ist einfach auf den Sport ausgelegt und außer Training gibt es halt nur Erholung außenrum und viel Schlaf.
Also für jemand, der sportbegeistert ist, klingt das ja eigentlich nach einem tollen Lebensmodell. Sport, schlafen, erholen und dann geht es wieder von vorne los. Das Thema Regeneration hast du gerade angesprochen. Du hast gesagt, Schlaf ist wichtig, Ernährung ist wichtig. Was würdest du sagen, ist für die Regeneration sonst noch so wichtig? Oder hast du da vielleicht da bestimmte Techniken oder Strategien, die du nutzt, um die Regeneration auf einem hohen Niveau zu halten?
Also ich glaube, das Allerwichtigste ist einfach Schlaf. Der Schlaf ist das Grundentscheidende, also mindestens 8 Stunden Schlaf, vielleicht ein Powernap zwischendurch, damit macht man schon sehr viel richtig. Dann natürlich die Ernährung ist alles entscheidend. Es gibt so nach der Trainingseinheit so 30, 45 Minuten, das nennt sich Open Window, wo man wirklich dann die Nährstoffe, die man im Training verbraucht hat, wieder zuführen muss. Da ist die Zelle besonders aufnahmefähig für Kohlenhydrate, Proteine. Und das hilft einfach schon mal extrem in der Regeneration. Dann natürlich, ich weiß, es ist so ein Leistungssport-Bonus, dass man eben regelmäßig zur Physiotherapie gehen kann und wirklich sich um seinen Körper kümmern kann. Aber es gibt auch inzwischen schon tolle Tools wie Kompressionshosen oder Black Roll oder sonstige Sachen. Ich glaube, da muss man ein bisschen auf seinen Körper hören. Ist man eher jemand, der recht fest ist oder ist man eher jemand, der das gar nicht so braucht, der vielleicht mehr mit Yoga oder mit Atemübungen was machen kann? Einfach, ja, versuchen nach der Anspannung wieder in die Entspannung zu kommen. Das ist das Wichtigste.
Aber das heißt also, wenn ich jetzt intensives Training betreibe, dann ist es nicht nach dem Training vorbei, sondern eigentlich je intensiver das Training ist, umso mehr muss ich mir dann da Gedanken machen, wie kann ich jetzt die Regeneration da dementsprechend anpassen sozusagen oder was kann ich da dann nachliefern sozusagen nach einem intensiven
Genau,
Training.
der beste Trainingsreiz nützt nichts, wenn man ihn nachbearbeitet, weil ich meine, der Muskel wächst in der Pause, heißt es immer so schön. Und ja, der Trainingsreiz muss halt auch verdaut werden, damit der dann halt auch sich in Leistung auszahlen kann.
In dem Zusammenhang, jetzt verrat mal einmal dein Alter, ist ja nichts Schlimmes, sondern ganz im Gegenteil. Du bist ja mit 40 wirklich nur in deiner Sportart oben mit dabei. Und das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Also, sagen wir, schaffen ja wenige wirklich mit 40 noch Leistungssport zu betreiben. Und dann, wir haben uns ja schon darüber unterhalten, was wie dein Leistungssport aussieht. Das ist ja jetzt nicht ohne. Was würdest du sagen, was ist jetzt der Schlüssel in Anführungszeichen dafür, um auch so lange wirklich eine Profisportkarriere durchzuziehen, sozusagen?
Also ich meine, ich höre die Frage ganz oft, weil jeder fragt immer, mit 40 wird es nicht irgendwann aufhören. Aber ich glaube, ja, Alter ist einfach eine Zahl. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach, mit wie viel Leidenschaft man den Sport macht und wie viel man wirklich noch gewillt ist, jeden Tag sein Leben dem Sport unterzuordnen. Und ich sage es mal so schön, ich habe keine anderen Nebenkriegsschauplätze. Für mich ist, ja, dass ich Leistungssport machen kann, ein absolut großes Privileg. Ich bin in der perfekten Umgebung. Ich kann mich 24 Stunden am Tag auf den Sport konzentrieren. Und ja, dann glaube ich, dass man das auch noch relativ lang durchziehen kann, aber man muss halt wirklich gewillt sein, sich jeden Tag zu quälen und jeden Tag immer noch besser werden wollen. Ich glaube, das ist das einzig Entscheidende, dass viele einfach müde werden mit der Zeit.
Und körperlich merkst du da jetzt im Vergleich zu, gehen wir mal vielleicht 20 Jahre zurück und heute merkst du da einen Unterschied? Oder ist es vielleicht sogar, dass du sagst, okay, ich habe jetzt ja Erfahrung, ich kenne meinen Körper besser, ich weiß ja, wo ich dann vielleicht meine Pause einstreuen muss und wie weit ich gehen kann?
Also das ist natürlich immer ein stetiger Prozess. Ich weiß nur, dass ich früher ganz oft verletzt war und das ist jetzt eben nicht mehr so, weil ich einfach weiß, ich brauche einfach regelmäßig Physiotherapie. Ich muss mich einfach 24 Stunden am Tag auf meinen Sport konzentrieren und das mit absoluter Disziplin durchziehen. Und ich merke, dass ja, meine Leistungsfähigkeit immer noch nach oben geht. Und das ist auch die Motivation, die mich täglich treibt, weil all diese Arbeit möchte ich natürlich schon. Ich habe einen gewissen Anspruch an mich selber. Solange sich das noch in Leistung auszahlt und ich diese tiefe Hoffnung in mir habe, dass ich es immer noch besser kann, solange will ich das auch noch durchziehen.
Das ist vielleicht auch was so jeder sich vielleicht eine Scheibe abschneiden kann, dass man einfach so immer hungrig bleibt, immer dran bleibt und immer versucht, sich heute weiter zu entwickeln mit den gegebenen Möglichkeiten, oder? Das ist, glaube ich, was für dich ganz wichtig zu sein scheint.
Ja, ich sage immer, Zufriedenheit ist der Feind des Leistungssports, weil wenn man irgendwann mal zufrieden ist, ist es der Punkt, wo man aufhört, sich zu verbessern. Man muss immer hungrig sein und immer unzufrieden sein und 1000 Baustellen sehen, an denen man gerne arbeiten möchte. Und das habe ich einfach immer noch. Ich glaube, dass da noch so viel mehr drin ist und so viele Steine, die ich noch irgendwie umdrehen kann. Und das motiviert mich einfach jeden Tag. Ich denke einfach, ja, die Leistungsgrenze ist noch nicht erreicht und ich möchte wissen, wie weit kann ich meinen Körper wirklich treiben? Wo ist das Limit? Ist da ein Limit? Weil die meisten Limits sind ja doch nur im Kopf, die man sich immer setzt.
Heute Morgen warst du beim Athletiktraining, beim Krafttraining, glaube ich. Welche Rolle spielt jetzt für dich Athletiktraining in deinem Training?
Athletik ist ein Baustein, nicht der wichtigste. Ich nutze es vor allem zur Verletzungsprävention. Also ich will jetzt kein Bodybuilder werden oder irgendwie spezifisch Kraft aufbauen. Ich glaube, wir können spezifisch Kraft viel besser in der Sportart machen, indem man mit Paddle schwimmt, dicker Gang Rad fährt oder Berganläufe macht. Aber es dient für mich vor allem der Verletzungsprävention.
Also das heißt, wenn ich es richtig verstehe, Athletiktraining ist primär, um den Körper, ich sag's jetzt mal, in Schuss zu halten, auch belastbar zu halten für deine drei Sportarten. Aber es ist jetzt nicht unbedingt noch was, wo du sagst, da kannst du schon noch mehr Prozentpunkte dann herausholen. Beim Laufen oder beim Fahrradfahren beispielsweise jetzt durchs Krafttraining.
Indirekt ja, weil ich natürlich versuche, meine Körperstabilität, meine Beinachse, alles stabil zu halten. Dadurch verhindere ich Verletzungen und dadurch kann ich natürlich im Training auch mehr Gas geben. Von daher indirekt verbessere ich natürlich dann schon meine drei Disziplinen. Das ist natürlich auch der Sinn der Sache, aber grundsätzlich ist es einfach so, mich verletzungsfrei zu halten und eben den Körper in eine Ausgangsposition zu versetzen, wo ich mein Training optimal umsetzen kann.
Lass uns vielleicht mal über Ernährung sprechen. Wenn man jetzt so einen Trainingsalltag hat wie du, 28 Stunden, wenn ich jetzt einen Wettkampf mache, wo du ja 8,5 Stunden unterwegs bist und so die guten Age-Grouper ja dann nochmal 3-4 Stunden länger unterwegs sind, da braucht man ja vor allem Energie auch. Also wie schafft man das jetzt, seinen Körper mit dieser Energie zu versorgen oder wie schaffst du das? Also heißt es dann eigentlich alles rein, was geht oder ist dann schon wichtig, was man zu sich nimmt?
Also die Qualität ist immer entscheidend. Natürlich muss man auch eine gewisse Quantität essen, das ist logisch. Also wenn ich mal sehe, was meine Eltern essen, was ich esse, dann denke ich, ich esse für eine vierköpfige Familie. Aber ich habe halt auch den viermal Verbrauch von einem normalen Menschen. Aber die Qualität ist entscheidend, ja. Also ich versuche, möglichst unverarbeitete Lebensmittel zu essen. Keine Verbote, aber alles, was natürlich wächst, kann nicht verkehrt sein. Und klar, wenn man 10% da mal was isst, was einem einfach gut für den Kopf ist, ist es auch okay. Aber 90% sollte dann schon wirklich, wirklich ausgewählt und vor allem trainingsspezifisch sein. Ich schaue halt immer, was sind die Erfordernisse von dem Training? Ich schaue mir meine Trainingssession an. Ist es eine lange, ganz einfache Grundlageneinheit? Dann versuche ich natürlich eher aus den Kohlenhydraten rauszugehen, damit ich einfach den Fettstoffwechsel verbessere. Habe ich eine Einheit, wo extrem hart mein Körper gefordert wird, wo hauptsächlich Kohlenhydrate benötigt werden, da muss ich natürlich dementsprechend Kohlenhydrate zuführen. Also ich versuche, mein Essen, meinem Training anzupassen und dementsprechend auch zu periodisieren.
Also das ist ja auch ein ganz interessanter Punkt, dass es jetzt nicht so klingt, als gibt es jetzt die eine Ernährungsform. Du hast gesagt, klar, hochwertige Qualität. Aber wichtiger ist eigentlich, dass Training und Ernährung sozusagen aufeinander abgestimmt sind und so ein bisschen da verzahnt sind. Das ist eigentlich das Entscheidende, oder?
Genau, also man kann sich das vorstellen, das ist ja wie ein Rennauto, da will man keinen billigen Sprit reinhauen. Man muss natürlich immer auch schauen, was für ein Training hat man, weil dadurch kann man halt extrem den Stoffwechsel beeinflussen.
Also es ist, glaube ich, sehr eindeutig, dass du mit hoher Motivation deinen Sport ausübst. Gibt es aber trotzdem einmal so Zeiten, wo die Motivation vielleicht mal so ein bisschen in den Keller geht und wo man sich dann irgendwie wieder rausziehen muss, erlebst du das auch oder sagst du, du lebst deinen Traum und da ist immer genug Energie da?
Eigentlich muss ich sagen, es klingt komisch, weil viele ja in der Corona-Zeit, wo wirklich alle Wettkämpfe erstmal verschwunden waren und man auch nicht so wirklich das Licht am Ende des Tunnels gesehen hat, hatten viele Motivationsprobleme und ich irgendwie gar nicht. Ich glaube, man muss sich die richtigen Ziele setzen. Mein Ziel ist es halt nicht, Erster, Zweiter, Dritter zu werden. Mein Ziel ist es, immer besser zu werden. Und das ist unabhängig von Wettkämpfen und äußeren Einflüssen. Ich glaube, man braucht diese intrinsische Motivation, um einfach am Ball zu bleiben. Aber ich muss auch gestehen, ich springe auch nicht jeden Tag früh um 6 aus dem Bett und denke, oh, yippie, jetzt 6 Kilometer schwimmen, was Geileres gibt's jetzt auch nicht. Das ist schon eine große Qual auch, das muss ich schon sagen. Aber es ist eben, was dazugehört, um meinen Traum zu verwirklichen. Ich habe Träume, die ich mit 100% Fokus erreichen will. Und gerade im Triathlon ist eben so, dass die Regelmäßigkeit zählt. Ich weiß, jede einzelne Einheit ist wichtig. Und es gibt keine Weltmeistereinheit, die ich machen muss und dann kann ich es 3 Wochen schleifen lassen, sondern jede einzelne Einheit ist wichtig und hat seinen Sinn und Verstand und die möchte ich so gut wie möglich machen.
Hast du vielleicht da für uns Freizeitathleten so Motivationstipps? Also, ich meine, hast du jetzt schon viel beschrieben, dass man so das große Ganze sieht und vor allem halt da mehr auf sich selber quasi konzentriert und nicht jetzt vielleicht jemand gibt, der noch schneller ist, sondern wichtig ist, dass man sich selber ja sozusagen verbessert, wenn ich dich richtig verstanden habe. Hast du da so konkret irgendwelche Tipps, die wir nutzen können?
Ich glaube wirklich, dass man nicht so sehr nach links und rechts schauen muss. Einfach schauen, was sind meine Ziele? Was kann ich in meinem Alltag an Sport einbringen, was mir Spaß macht, was mich besser macht? Und Ja, ob jetzt der andere schneller oder langsamer ist, ist eigentlich egal. Man muss sich mit sich selber vergleichen. Jeder ist individuell verschieden und sich einfach mal suchen, wo man Spaß hat. Weil ich glaube, ohne Spaß ist es schwierig, eine Regelmäßigkeit reinzubringen.
Für viele Menschen ist ja Sport ein wichtiger Teil des Lebens. Jetzt bei dir als Profiathletin ist es der überwiegende Teil, würde ich jetzt mal sagen. Aber würdest du sagen, dass das, es ist ja nicht nur Sport, auch nicht bei einer Profiathletin, würdest du sagen, dass das die Erfahrungen, die du im Sport machst, dass dir das auch dann zum Beispiel in deinem Alltag, in deinem Leben hilft, da auch dann vielleicht mit Widerständen umzugehen? Also ziehst du da auch was raus für dein Privatleben sozusagen?
Definitiv. Ich glaube, Sport ist ein Mikrokosmos des normalen Lebens. Und ich glaube, Leistungssport kann man auf alle anderen Berufsgruppen ummünzen. Ich meine, es gibt immer Phasen, wo es schlecht läuft und wo es gut läuft, wo man Niederlagen kassieren muss und wo man Erfolge feiern kann. Und das ist klar, das kann man auf alles andere ummünzen. Und man muss einfach mentale Strategien entwickeln, um sich aus solchen Tälern rauszuziehen. Und das kann man eins zu eins auf alle Berufsgruppen, in jede Art des täglichen Lebens übertragen.
Du hast deinen Trainer vorhin schon erwähnt, mit dem arbeitest du schon sehr lange zusammen. Wie wichtig ist denn aus deiner Sicht jetzt für deinen Erfolg die Beziehung zwischen Trainer und Athletin?
Ganz wichtig. Also wie gesagt, ich habe meinen Trainer in der Uni als Kommilitonen kennengelernt und er hat einfach gesagt, ey, ich schreibe dir einfach mal Trainingspläne, lass uns mal schauen, wie wir es bringen können. Wir wollten mal in die erste Bundesliga und inzwischen waren wir zweimal bei Olympia und haben 9 WM-Medaillen. Also das ist wirklich was ich gar nicht hoch genug schätzen kann. Er hat wirklich mein Leben verändert und ich glaube nicht nur, dass er fachlich einfach super, super gut ist, also für mich der beste Trainer der Welt, sondern einfach auch menschlich, dass es passt. Ja, man muss da absolutes Vertrauen dazu haben. Ich lege ja meinen Körper in seine Hände und erwarte dann, dass er da behutsam damit umgeht. Und das ist einfach so eine tiefe Vertrauensbasis da, dass ich ihm blind vertraue und weiß, er wird immer mein Wohlwollen oder meine Wünsche, die ich im Sport habe, auch umsetzen wollen.
Also dein Trainer ist ja Dan Lorang und der coacht ja auch noch andere Weltklasse-Athleten. Und wenn ich das richtig verstanden habe, das ist ja nicht so, wie wir uns das vielleicht jetzt vorstellen, dass der dann immer, wenn du mit dem Rad unterwegs bist, mit dem Auto hinterherfährt oder so. Ihr seid ja nicht unbedingt immer am selben Ort, oder? Wie funktioniert da die Kommunikation? Und es ist ja klar, ihr habt eine enge Beziehung zwischen Trainer und Athletin, aber es geht ja anscheinend auch ohne, dass der immer physisch anwesend ist. Also wie funktioniert das bei euch?
Ja, also es hat so gestartet, dass wir uns eigentlich nicht gesehen haben, weil er einen anderen Job hatte. Dann waren wir mal eine Zeit lang wirklich 1-zu-1-Training, wie ich hier Nationaltrainer war. Da hatten wir wirklich eine 1-zu-1-Betreuung. Und dann, jetzt wo er bei Bora-Hansgrohe Radteam ist, ist es wieder eine Fernbeziehung geworden quasi. Aber dadurch, dass wir eben uns so gut kennen, ist es eigentlich so ein blindes Vertrauen. Und wir machen eben alles über Trainingspeaks. Das heißt, er hat jeden Herzschlag, jede Daten von mir, alles lade ich auf Trainingspeaks hoch. Und dann sprechen wir uns einfach ab.
Die digitalen Möglichkeiten, die man da heutzutage hat, um das dann live quasi über die ganze Welt auszutauschen, das ermöglicht da schon dann auch diese enge Zusammenarbeit.
Ich habe ein eigenes Team um mich rum mit Physiotherapeuten und Leuten vor Ort, die sich dann natürlich auch gegenseitig austauschen, aber man muss uns sehr selbstständig sein und ja, das Training allein wuppen können, dann funktioniert sowas auch.
Du hast ja selbst studiert, aber ich glaube, erst studiert und dann kam die Leistungssportkarriere. Was würdest du jetzt sagen für Leistungssportler, Leistungssportlerinnen, ist es ja teilweise schwierig, ist ja mit Beruf, Studium, dann auch damit unter einen Hut zu bekommen. Könntest du dir jetzt vorstellen, dass gerade zum Beispiel so ein duales Studium oder auch ein digitales Studium, denkst du, dass das auch was ist, wo gerade Leistungssportlerinnen und Leistungssportler davon profitieren können?
Ja, ich finde es sogar extrem wichtig, dass man noch was nebenbei macht. Ich meine, ich spreche jetzt nicht nur für den Triathlon, sondern für jeden normalen Leistungssport außerhalb des Fußballs, dass man davon einfach sein Leben nicht finanzieren kann und man einfach schon noch ein zweites Standbein brauchen würde. Und ich glaube, das ist auch eine gute Abwechslung zum Sport, dass man einfach, wenn es mal in Phasen nicht so gut läuft, einfach nochmal was anderes hat, wo man seinen Kopf einfach mal ablenken kann, wo man auch eine Sicherheit hat. Ich habe, wenn es mit dem Sport nicht läuft, das ist ja doch irgendwie immer so ein Tanz auf der Rasierklinge. Bin ich verletzt, kann es auch mal ganz schnell vorbei sein. Das ist eben die Beauty des Sports, sage ich immer, ja. Das macht es so besonders. Und wenn man dann ein zweites Standbein hat und man sich auch geistig noch mal ein bisschen befruchtet, sage ich mal, schadet es jetzt nicht im Leistungssport.
Dieses Jahr ist ja die Ironman-Weltmeisterschaft das erste Mal komplett geteilt. Die Männer sind ja dieses Jahr in Nizza am Start und ihr Frauen seid ja nochmal jetzt auf Hawaii. Was sind jetzt so deine sportlichen Ziele, die du verfolgst? Also ich weiß jetzt natürlich so auf die Weltmeisterschaft hin, aber welche Ziele hast du generell noch jetzt in deiner Profikarriere? Was ist da noch offen oder was möchtest du noch erreichen?
Naja, also ich starte jetzt erstmal, erster großer Hauptwettkampf wird jetzt Rot sein. Und da liebäugelt natürlich inzwischen jeder mit der Weltbestzeit. Und das natürlich auch auf meinem Radar, nochmal ein richtig schnelles Ding rauszuhauen. Und dann natürlich auf Hawaii, Weltmeisterschaft geht es immer ums Podest. Da geht es weniger um die Zeit, gerade in Hawaii. Das sind einfach die Bedingungen so schwer, dass man da nicht auf Zeit rennen kann. Das ist einfach ein taktisches Rennen. Und dann natürlich nochmal ganz vorne mit dabei zu sein. Ich meine, das ist mein Anspruch. Deswegen mache ich das. Ob ich das nochmal erreiche, weiß ich nicht, aber ich bin auf jeden Fall motiviert und gebe mein Bestes.
Super, wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei und vielen Dank für das Interview. Ich glaube, das war sehr interessant auch für Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt vielleicht nicht unbedingt aus dem Triathlon kommen. Vielleicht gucken sich manche das Interview jetzt an und machen danach Triathlon. Das wäre natürlich
Das wäre
super.
super.
Aber vielen Dank auf jeden Fall, dass du uns da so einen Einblick gegeben hast. Das war echt sehr, sehr interessant.
Sehr
Danke
gerne.
dir.
Ihr habt es euch bestimmt schon gedacht und Anna hat es auch noch mal gesagt. Nur vom aktiven Sportleben, das kann auf Dauer schon schwierig werden. Es kann immer irgendwas passieren und eine berufliche Ausbildung als Backup gehört damit zum Pflichtprogramm als Leistungssportler. Mit der DHFPG habt ihr die Möglichkeit, vor, während oder auch nach eurer sportlichen Karriere flexibel zu studieren und dabei der Branche trotzdem treu zu bleiben. Ihr müsst aber keine Leistungssportler sein, um bei uns ein passendes Studium zu finden. Wenn ihr Interesse und Spaß an Sport und Gesundheit habt, seid ihr bei uns genau richtig. Unser Studiengang für Sport- und Gesundheitsinformatik bereitet euch zum Beispiel darauf vor, die Tracker von Leistungssportlerinnen und Sportlern wie Anne zu optimieren. Ihr könntet aber auch nach Abschluss von unserem Bachelor of Arts Fitnesstraining Spitzensportler und Spitzensportlerinnen bei der Vorbereitung auf ihre Wettkämpfe unterstützen und ihnen damit zur Bestleistung verhelfen. All unsere Studiengänge findet ihr auf unserer Website dhfpg.de. Ihr könnt aber auch jederzeit in unserem Service Center oder bei unserem Career Service anrufen und euch dort beraten lassen. Die Nummer findet ihr in den Shownotes. Bis bald!